Helmut Kraus liest heute den Schluss der Erzählung Die Schattenlinie von Joseph Conrad in der Übersetzung von Ernst Wagner. Die Seefahrt als Sinnbild der menschlichen Entfaltung. Nach gut 2 Wochen Tropenkrankheit und Windstille im Golf von Siam hat das Schiff des Erzählers, der zum ersten Mal ein Kommando ausübt, endlich Wind in die Segel bekommen. Seine Männer, von Krankheit bedroht, haben sich wacker gehalten. Zu guter Letzt hat sich auch Burns aufgerafft, der erste Steuermann, der lange von der Idee besessen war, das Schiff sei aufgrund des Fluchs des früheren verstorbenen Kapitäns zum Untergang bestimmt. Die schlechte, kranke Luft, die das Schiff so lange bedrückt hat, ist durch die frische Brise wie weggeblasen. Und nun steht der Kapitän selbst am Steuerruder.
Und dann blieb ich ganz allein achtern und steuerte mein Schiff, das dann und wann elastisch stampfend vor dem Wind lief und schließlich sogar ein wenig zu rollen begann. Bald darauf erschien Ransom mit einem Tablett. Der Anblick des Essens weckte sofort meinen Heißhunger. Er nahm das Ruder, während ich mich auf die Gräting am Heck setzte, um mein Frühstück zu mir zu nehmen. Diese Brise hat anscheinend unsere Leute ganz fertig gemacht. Jetzt liegen sie alle, alle Mann. Ja, sagte ich, wir beide sind wohl die einzigen noch gesunden Menschen auf diesem Schiff. Frenchy sagt, er habe immer noch ein bisschen Schwung nachbehalten. Ich weiß nicht, viel kann es nicht sein, fuhr Ransom mit seinem wehmütigen Lächeln fort. Braver kleiner Kerl. Aber angenommen, der Wind springt um, wenn wir dicht unter Land sind. Was machen wir, Herr Kapitän? Wenn der Wind herumgeht, nachdem wir schon dicht unter Land sind, dann werden wir entweder auf Strand laufen oder die Masten verlieren oder beides. Nichts anderes werden wir mit dem Schiff anfangen können. Es läuft jetzt schon mit uns davon. Nun können wir nichts weiter tun als steuern. Es ist ein Schiff ohne Mannschaft. Ja, es hat alle umgeworfen, wiederholte Ransom ruhig. Ab und zu sehe ich mich nach ihnen um, aber es ist herzlich wenig, was ich für sie tun kann. Ich, das Schiff und alle an Bord sind Ihnen viel Dank schuldig, Ransom, sagte ich herzlich. Er tat so, als habe er mich nicht gehört und steuerte schweigend, bis ich so weit war, dass ich ihn ablösen konnte. Er übergab mir das Ruder, nahm das Tablett und teilte mir beim Weggehen mit, dass Burns wach sei und Lust habe, an Deck zu kommen. Ich weiß nicht, wie ich ihn daran hindern soll. Ich kann nicht gut die ganze Zeit unten bei ihm bleiben. Es war klar, dass er das nicht konnte. Und richtig, Burns kam an Deck. Mühsam schleppte er sich in seinem riesigen Mantel nach Achtern. Ich sah ihn natürlich mit Grausen kommen. Diesen Mann um sich zu haben, der von den Ränken eines Toten fantasierte, während ich ein wild dahinstürmendes Schiff voll sterbender Männer steuern musste, war eine ziemlich fürchterliche Aussicht. Aber die ersten Bemerkungen, die er machte, waren ihrem Sinn und auch dem Ton nach ganz vernünftig. Anscheinend konnte er sich nicht mehr an den nächtlichen Auftritt erinnern. Und wenn er es tat, so verriet er sich doch mit keiner Silbe. Er sprach überhaupt nicht viel. Schweigend setzte er sich ans Oberlicht. Zuerst sah er furchtbar elend aus, doch die kräftige Brise, die den Rest meiner Mannschaft so geschwächt hatte, schien ihm mit jedem Windstoß neue Kraft in die Glieder zu blasen. Man konnte den Vorgang fast mit den Augen verfolgen. Um seinen Geisteszustand zu prüfen, kam ich absichtlich auf den letzten Kapitän zu sprechen. Mit Freuden stellte ich fest, dass Burns kein übermäßiges Interesse mehr für dieses Thema zeigte. Mit einem gewissen rachsüchtigen Behagen wiederholte er die alten Geschichten von den Schändlichkeiten dieses brutalen Schurken und schloss dann unerwartet: »Ich glaube jetzt wirklich, Herr Kapitän, dass er schon ein Jahr oder noch länger vor seinem Tode nicht mehr ganz zurechnungsfähig war.« Eine erstaunliche Genesung. Ich konnte die Wandlung gar nicht genug bewundern und ihr die Beachtung schenken, die sie verdient hätte, weil das Steuern meine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. Im Vergleich zu der hoffnungslosen Stille der vorhergehenden Tage machten wir jetzt geradezu schwindelerregende Fahrt. Vom Bug strömten zwei Gischtstreifen längs der Bordwand nach Achtern und kraftvoll erklang die Weise des Windes, die mir unter anderen Umständen alle Freuden des Lebens bedeutet hätte. Jedes Mal, wenn das aufgegeilte Großsegel anfing zu schlagen und an seinen Gordings zu zerren, als wollte es aus den Liken fliegen, sah mich Burns ängstlich an. »Was soll ich tun, Herr Burns? Wir können das Segel jetzt weder festmachen noch setzen. Ich wünschte nur, es würde in Fetzen davonfliegen und wir wären es los. Dieser scheußliche Krach macht mich noch ganz verrückt.« Händeringend schrie Burns plötzlich: »Wie wollen Sie denn das Schiff in den Hafen bringen, wenn kein Mensch mehr an Deck ist?« Das konnte ich ihm auch nicht sagen. Nun, etwa 40 Stunden später hatten wir es geschafft. Durch die beschwörende Kraft von Burns Gelächter war das arglistige Gespenst zu Boden gestreckt worden, war der böse Bann gebrochen, der Fluch aufgehoben. Jetzt waren wir in den Händen einer gütigen und tatkräftigen Vorsehung. Sie trieb uns vorwärts. Ich werde nie die letzte Nacht vergessen. Sie war schwarz und sternenklar und der Wind heulte. Burns hatte sich neben dem Kompass an Deck einfach schlafen gelegt, nachdem ich ihm heilig versprochen hatte, dass ich ihm einen Tritt geben würde, falls etwas passieren sollte. Genesende brauchen Schlaf. Ransom saß gegen den Kreuzmast gelehnt, mit einer Decke über den Beinen, ganz still an Deck. Aber ich glaube nicht, dass er auch nur einen Augenblick die Augen geschlossen hatte. Frenchy, diese verkörperte Lebhaftigkeit, der immer noch in dem Wahn lebte, es sei noch ein Rest Schwung in ihm, hatte darauf bestanden, bei uns zu bleiben. Eingedenk der Borddisziplin hatte er sich aber, soweit es ging, von uns entfernt und sich vorn auf der Poop neben dem Pützenbord hingelegt. Und ich steuerte das Schiff. Zu müde, um noch Unruhe und Sorge zu empfinden. Zu müde, um überhaupt noch einen zusammenhängenden Gedanken zu fassen. Es gab Augenblicke wilder, überschäumender Freude, und dann wieder verließ mich aller Mut bei dem Gedanken an das Mannschaftslogis vorn am anderen Ende des dunklen Decks, das voller fieberkranker Männer war, von denen einige im Sterben lagen. Durch meine Schuld. Aber was half es? Für Reue war keine Zeit. Jetzt musste ich steuern. In den frühen Morgenstunden flaute der Wind ab und schlief dann ganz ein. Gegen 5 Uhr brieste es wieder auf, aber der Wind war so leicht, dass wir die Reede ansteuern konnten. Die aufgehende Sonne fand Burns zwischen 2 Rollen Tauwerk gezwängt auf der Rudergräting sitzen, wo er aus der Tiefe seines Mantels mit weißen, knochigen Händen das Schiff steuerte, während Ransom und ich längs Deck liefen, um alle Schotten und Fallen loszuwerfen. Darauf stürzten wir auf die Back. Vor Anstrengung und Aufregung lief uns der Schweiß über das Gesicht, als wir uns abmühten, die Anker unter die Kranbalken zu bringen. Ich wagte nicht, Ransom anzublicken, als wir Seite an Seite arbeiteten. Nur die notwendigsten Worte wurden zwischen uns gewechselt. Ich konnte ihn neben mir keuchen hören und vermied es, in seine Richtung zu blicken, während er seine Kraft hingab. Wofür? Gewiss für ein ganz bestimmtes Ideal. In ihm war der echte Seemann erwacht. Er brauchte keine Anweisung. Er wusste, was er zu tun hatte. Jede Anstrengung, jede Bewegung war ein Akt folgerichtigen Heldenmuts. Es kam mir nicht zu, einen solcher Art inspirierten Menschen anzusehen. Endlich war alles klar. Und ich hörte ihn sagen, soll ich jetzt nach unten gehen und die Kettenstopper lösen? Ja, tun Sie es, sagte ich. Und selbst dabei sah ich ihn nicht an. Nach einer Weile kam seine Stimme von unten. Wenn Sie wollen, Kapitän, hier am Spill ist alles klar. Ich gab Burns ein Zeichen, das Ruder überzulegen. Und dann ließ ich beide Anker nacheinander fallen und überließ es dem Schiff, sich so viel Kette zu nehmen, wie es brauchte. Fast die ganze Länge der beiden Ankerketten war ausgelaufen, als das Schiff eintörnte. Die Segel kamen back und der wahnsinnige Lärm über meinem Kopf hatte aufgehört. Auf dem Schiff herrschte vollkommene Stille. Und während ich vorn stand, noch etwas benommen von der plötzlichen Ruhe, vernahm ich 1 oder 2 Mal ein schwaches Stöhnen und das Gemurmel der Kranken im Logis. Da wir das Signal benötige dringend ärztliche Hilfe gesetzt hatten, waren 3 Dampfbarkassen von verschiedenen Kriegsschiffen längsseits gekommen, ehe das Schiff noch richtig vor Anker lag. Und wenigstens 5 Ärzte kletterten an Bord. Sie standen in einer Gruppe zusammen und staunten das leere Deck an. Dann blickten sie nach oben, wo aber auch kein Mensch zu sehen war. Ich ging auf sie zu, eine einsame Gestalt in einem blau-grau gestreiften Schlafanzug und mit einem weißen Tropenhelm auf dem Kopf. Sie waren sehr verdrossen, denn sie hatten mit chirurgischen Eingriffen gerechnet und jeder hatte seine Schneidewerkzeuge mitgebracht. Aber sie überwanden schnell die kleine Enttäuschung. In weniger als 5 Minuten dampfte schon eine Barkasse an Land, um ein größeres Fahrzeug und Krankenhauspersonal für die Überführung der Mannschaft zu bestellen, während die große Pinasse zu ihrem Schiff zurückfuhr, um einige Matrosen zum Festmachen der Segel zu holen. Von den Ärzten war einer an Bord geblieben. Als er mit einem undurchdringlichen Gesichtsausdruck aus dem Logis kam, sah er meinen fragenden Blick. Es ist niemand tot da drin, wenn es das ist, was Sie wissen wollen, sagte er bedächtig. Dann fügte er in erstauntem Ton hinzu, die ganze Mannschaft. Und sehr schlimm? Und sehr schlimm, wiederholte er. Seine Blicke gingen über das ganze Schiff. Mein Gott, was ist das? Das, sagte ich nach Achtern blickend, das ist Herr Burns, mein erster Offizier. Burns mit seinem toten, bleichen Kopf, der an dem dünnen Stiel seines mageren Halses nickte, war ein Anblick, vor dem man in der Tat aufschreien konnte. Der Arzt fragte, kommt er auch ins Krankenhaus? Oh nein, erwiderte ich scherzhaft. Ehe der Großmast nicht über Bord geht, kann auch Herr Burns nicht von Bord gehen. Ich bin sehr stolz auf ihn. Er ist mein einziger Rekonvaleszent. Sie sehen aus, begann der Arzt wieder, während er mich prüfend anblickte, aber ich unterbrach ihn ärgerlich. Ich bin nicht krank. Nein, Sie sehen nur eigenartig aus. Nun ja, ich war 17 Tage an Deck. 17? Aber Sie müssen doch geschlafen haben. Ich nehme es an, ich weiß es nicht. Eines ist aber gewiss, die letzten 40 Stunden habe ich kein Auge zugetan. So, Sie gehen dann wohl gleich an Land. Sobald ich kann. Ich habe eine Menge dort zu erledigen. Der Arzt ließ meine Hand los, die er, während wir sprachen, erfasst hatte, zog sein Notizbuch heraus, schrieb rasch einige Zeilen auf, riss die Seite heraus und reichte sie mir. Ich rate Ihnen dringend, lassen Sie sich dieses Rezept sofort anfertigen, wenn Sie an Land kommen. Wenn ich mich nicht sehr irre, werden Sie es heute Abend noch brauchen. Was ist es denn? Fragte ich misstrauisch. Ein Schlafmittel, antwortete der Arzt kurz angebunden und trat interessiert auf Burns zu, mit dem er sich zu unterhalten begann. Als ich nach unten ging, um mich umzuziehen, folgte mir Ransom. Er entschuldigte sich und sagte, er möchte auch an Land geschickt und abgemustert werden. Überrascht sah ich ihn an. Mit besorgter Miene wartete er auf meine Antwort. »Sie wollen doch wohl nicht von Bord gehen«, rief ich aus. »Doch, das möchte ich, Herr Kapitän. Ich will irgendwo hingehen, wo ich mich ganz ruhig verhalten kann. Irgendwo. Meinetwegen ins Hospital.« »Aber Ransom«, sagte ich, »ich trenne mich äußerst ungern von Ihnen. Ich muss aber gehen«, unterbrach er mich. »Das ist mein gutes Recht.« Er rang nach Luft, und ein Ausdruck beinahe wilder Entschlossenheit glitt über sein Gesicht. Für einen Augenblick war er ein ganz anderer Mensch. Und hinter der Vortrefflichkeit und Liebenswürdigkeit des Mannes erblickte ich die nackte Wirklichkeit. Das Leben war für ihn eine Gnade, dieses unsichere, harte Leben. Und er war voller Angst über seinen Zustand. »Natürlich werden Sie abgemustert, wenn Sie das wollen«, sagte ich schnell. »Ich muss Sie nur bitten, bis heute Nachmittag an Bord zu bleiben. Ich kann Herrn Burns nicht stundenlang allein an Bord lassen.« Er war sofort wieder beruhigt und lächelnd versicherte er mir, dass er das sehr gut verstehe. Als ich wieder an Deck kam, war alles zum Abtransport der Leute bereit. Es war die letzte schwere Prüfung in jenem Abschnitt meines Lebens, der meinen Charakter gereift und ausgeglichen hatte, ohne dass ich es wusste. Es war furchtbar. Einer nach dem anderen wurden sie an mir vorbeigetragen. Jeder von ihnen ein verkörperter Vorwurf der bittersten Art, bis alles in mir in Aufruhr geriet. Der arme Frenchy war plötzlich zusammengebrochen. Bewusstlos wurde er an mir vorbeigeschleppt, schwer atmend, sein heiteres Gesicht entsetzlich gerötet und geschwollen. Mehr denn je glich er jenem Herrn Punch, einem schändlich betrunkenen Herrn Punch. Im Gegensatz zu ihm war bei dem ernsten Gambrill eine vorübergehende Besserung eingetreten. Er bestand darauf, nicht getragen zu werden und auf eigenen Füßen bis zur Reling zu gehen. Natürlich wurde er von beiden Seiten gestützt. Aber in dem Augenblick, als man ihn über Bord hiefte, verfiel er in panikartige Angst und begann kläglich zu jammern, dass Sie mich nicht fallen lassen, Kapitän, dass Sie mich bloß nicht fallen lassen, Kapitän, während ich ihm andauernd beschwichtigend zurief, alles in Ordnung, Gambrill, die lassen dich schon nicht fallen, bestimmt nicht. Es war zweifellos eine lächerliche Situation. Die Matrosen von den Kriegsschiffen, die bei uns an Deck standen, grinsten verstohlen, indes selbst Ransom, der allen voran mithalf, sein wehmütiges Lächeln für einen flüchtigen Augenblick um einen Anflug verstärken musste. Ich fuhr mit der Pinasse an Land, und als ich zurückblickte, sah ich Burns immer noch in seinem riesigen wollenen Mantel an der Heckreling stehen. In der hellen Sonne wirkte seine gespensterhafte Gestalt noch seltsamer. Er sah aus wie eine abschreckende, sorgfältig herausgeputzte Vogelscheuche, die man an Bord eines totgeweihten Schiffes aufgestellt hatte, um die Raubvögel von den Leichen fernzuhalten. In der Stadt hatte sich unsere Geschichte schon herumgesprochen und jedermann war außerordentlich entgegenkommend. Das Hafenamt erließ mir die Hafengebühren und da sich zufällig die Mannschaft eines gesunkenen Schiffes im Seemannsheim aufhielt, hatte ich keine Schwierigkeiten, so viele Leute zu bekommen, wie ich haben wollte. Aber als ich mich erkundigte, ob ich Kapitän Ellis einen Moment sprechen könnte, wurde mir bedauernd mitgeteilt, dass unser Vize-Neptun jetzt pensioniert sei. Etwa 3 Wochen, nachdem ich den Hafen verlassen hatte, war er in die Heimat zurückgekehrt. So war wohl meine Ernennung die letzte offizielle Handlung außerhalb seiner täglichen Routine gewesen. Es ist sonderbar, wie mich der elastische Gang, die lebhaften Augen und die Vitalität aller Menschen anmuteten, als ich an Land ging. Das alles machte einen großen Eindruck auf mich. Und natürlich war auch Kapitän Giles unter den Leuten, die ich dort traf. Es wäre sehr merkwürdig gewesen, wenn ich ihn nicht getroffen hätte. War er an Land, dann gehörte ein längerer Spaziergang im Geschäftsviertel der Stadt jeden Morgen zu seinen regelmäßigen Verrichtungen. Schon von Weitem sah ich die goldene Uhrkette auf seiner Weste glitzern. Er strahlte geradezu Wohlwollen aus. »Was höre ich?« fragte er mich mit einem freundlichen, onkelhaften Lächeln, nachdem wir uns die Hände geschüttelt hatten. 21 Tage von Bangkok?« »Ist das alles, was Sie gehört haben?« sagte ich. »Sie müssen mit mir essen gehen. Ich möchte, dass Sie ganz genau erfahren, was Sie mir eingebrockt haben.« Fast 1 Minute lang zögerte er, dann entschied er sich leutselig. »Schön, ich komme mit.« Wir gingen ins Hotel. Zu meinem Erstaunen stellte ich fest, dass ich eine ganze Menge essen konnte. Als dann abgeräumt war, erzählte ich ihm die ganze Geschichte mit allen beruflichen Einzelheiten und gefühlsmäßigen Gesichtspunkten, während er geduldig die dicke Zigarre rauchte, die ich ihm angeboten hatte. Anschließend bemerkte er weise: »Sie müssen jetzt aber ganz schön müde sein.« »Nein«, sagte ich, »müde bin ich nicht, aber ich will Ihnen sagen, was ich empfinde. Ich fühle mich alt, und ich bin es wohl auch. Sie alle hier an Land kommen mir wie ausgelassene Burschen vor, die noch keine Sorgen kennengelernt haben.« Er lächelte nicht, vielmehr machte er einen unerträglich musterhaften Eindruck. »Das geht vorüber«, erklärte er. »Aber Sie sehen wirklich älter aus, das stimmt.« »Aha«, sagte ich. »Nein, nein, es ist in der Tat so, dass man nichts im Leben allzu wichtig nehmen soll. Weder das Gute noch das Schlechte.« »Also mit halber Kraft leben?«, murmelte ich eigensinnig. »Nicht jeder kann das.« »Sie werden noch froh sein, wenn Sie das fertigbringen«, entgegnete er mit überlegener Miene. »Und noch etwas. Ein Mann muss gegen jedes Missgeschick, jeden Fehler, jede Gewissensfrage und all diese Dinge angehen, denn wogegen hätte man sonst wohl zu kämpfen?« Ich schwieg. Ich weiß nicht, was er in meinem Gesicht las, aber unvermittelt stellte er mir die Frage: »Nun, Sie sind doch nicht etwa kleinmütig?« »Das weiß Gott allein, Kapitän Giles«, gab ich aufrichtig zur Antwort. »Das ist schon richtig«, sagte er ganz ruhig. »Sie werden es bald lernen, nicht kleinmütig zu sein. Ein Mann muss alles lernen. Und das ist es, was so viele von diesen jungen Burschen nicht verstehen. Nun, ich bin kein Jüngling mehr.« »Nein«, räumte er ein. »Fahren Sie bald ab?« »Ich gehe gleich wieder an Bord«, sagte ich. »Ich werde einen Anker aufnehmen und den anderen kurzstark hieven, sobald meine Mannschaft an Bord ist. Und morgen gehe ich bei Tagesanbruch in See.« »So«, knurrte Kapitän Giles beifällig. »Das ist richtig. Sie werden es schon schaffen.« »Was haben Sie denn erwartet? Dass ich mich erst 1 Woche lang an Land ausruhe?«, sagte ich, verärgert über seinen Ton. »Für mich gibt es nicht eher Ruhe, bis mein Schiff im Indischen Ozean ist, und selbst dann werde ich nicht viel Ruhe haben.« Wie umgewandelt, paffte er stumm an seiner Zigarre. »Ja, darauf läuft schließlich alles hinaus«, sagte er nachdenklich. Es war, als hätte man einen schweren Vorhang aufgezogen, hinter dem ein ganz anderer Kapitän Giles zum Vorschein kam. Aber das dauerte nur einen Augenblick, nur so lange, bis er gesagt hatte, »Verdammt wenig Ruhe hat jeder im Leben. Besser, man denkt nicht darüber nach.« Wir standen auf, verließen das Hotel und trennten uns mit einem herzlichen Händedruck, gerade als er anfing, mich zum ersten Male seit unserer Bekanntschaft zu interessieren. Das Erste, was ich zu Gesicht bekam, als ich an Bord zurückkehrte, war Ransom, der an Achterdeck auf seiner sauber gelaschten Seekiste saß. Ich winkte ihm, mir in den Salon zu folgen, wo ich mich hinsetzte, um für ihn einen Empfehlungsbrief an einen mir bekannten Herrn an Land zu schreiben. Als ich damit fertig war, schob ich ihm den Brief über den Tisch zu. »Er kann Ihnen vielleicht von Nutzen sein, wenn Sie aus dem Krankenhaus kommen.« Er nahm den Brief und steckte ihn in die Tasche. Seine Blicke gingen über mich hinweg, ins Leere. Auf seinem Gesicht lag ein starrer, bekümmerter Ausdruck. »Wie fühlen Sie sich jetzt?«, fragte ich ihn. »Ich fühle mich nicht schlecht, Herr Kapitän«, antwortete er gezwungen. »Doch ich fürchte, dass es noch kommen wird.« Das wehmütige Lächeln schwebte einen Augenblick wieder um seinen Mund. »Ich habe eine mächtige Angst um mein Herz, Herr Kapitän.« Mit ausgestreckter Hand ging ich auf ihn zu. In seinen Augen, die mich nicht ansahen, lag ein gespannter Ausdruck. Er wirkte wie ein Mann, der auf einen Warnruf horcht. »Wollen Sie mir nicht die Hand geben, Ransom?«, fragte ich freundlich. Ein Ausruf entschlüpfte ihm. Er wurde dunkelrot und schüttelte mir kräftig die Hand. Und im nächsten Augenblick war ich allein im Salon und hörte, wie er vorsichtig, Schritt für Schritt, die Niedergangstreppe hinaufstieg. In Todesangst, er könnte unversehens unser aller Feind in Zorn bringen. Jenen Feind, den mit Bewusstsein in seiner treuen Brust zu tragen, sein schweres Los war.
Helmut Krauss mit der letzten Folge aus der Erzählung Die Schattenlinie von Joseph Conrad in der Übersetzung von Ernst Wagner, eine Produktion des NDR, Regie Anna Hartwig. Das Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen. Sie finden die Lesung auch in der ARD Audiothek. Vorgelesen. Ab Montag liest Gerd Westphal den Roman Cécile von Theodor Fontane. Montag um 8:30 die erste Folge.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. Zum ersten Mal seit der Machtübernahme der Taliban hat Deutschland wieder Straftäter nach Afghanistan abgeschoben. Die 28 Männer waren in der Nacht aus verschiedenen Bundesländern zum Flughafen Leipzig-Halle gebracht worden. Aus Berlin Dagmar Pepping.
Kurz vor 7 ist eine Chartermaschine von Qatar Airways von Leipzig nach Kabul gestartet. An Bord verurteilte Straftäter, die kein Bleiberecht in Deutschland hatten und gegen die Ausweisungsverfügungen vorlagen, teilt Regierungssprecher Hebestreit mit. Angesichts der bekanntermaßen schwierigen Rahmenbedingungen habe Deutschland regionale Schlüsselpartner um Unterstützung gebeten, um die Rückführung zu ermöglichen. Offenbar hat der Golfstaat Katar Schützenhilfe geleistet. Die Regierung in Doha verfügt über tragfähige Kontakte zu den radikal-islamischen Taliban. Nach dem Messerangriff von Mannheim, bei dem Ende Mai ein Afghane einen Polizisten erstochen hatte, hatte Bundeskanzler Scholz in einer Regierungserklärung gesagt, Schwerkriminelle hätten in Deutschland ihren Schutz verwirkt.